Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Tim ist auch wieder mit dabei. Hallo, Tim.
Hallo, Andreas, grüß dich.
Hallo. Tim und ich, wir freuen uns heute, einen ganz besonderen Gast an unserer Seite zu haben, und zwar Rainer Wilke. Rainer Wilke, der Name, den kennt eigentlich jeder, kann man eigentlich nur sagen. Rainer, grüß dich, hallo, schön, dass du mit dabei bist.
Ja, hallo, ich grüße euch.
Rainer, wir fangen auch gleich mit dir an, weil du bist ja heute unser Gast. Erzähl mal, wie fing damals bei dir das alles an? Weil das ist auch immer das, was ich einen jungen Piloten, der bei mir eine Prüfung machen möchte, frage: Wie bist du eigentlich zur Hubschrauberfliegerei gekommen? Das wäre heute deine Frage an dich.
Ja, ich sag mal so, ich bin ja nun schon etwas älter, und ich bin als kleiner Pöks, so, ich wurde noch auf den Schultern meines Vaters getragen, auf einem Flugtag oder einem Tag der offenen Tür bei den Engländern gewesen, in Goslar. Wir hatten damals dort noch eine Garnison, und da kam eine S-55, und zu der damaligen Zeit, das ist irgendwann, muss zwischen 50 und 60 gewesen sein, war es halt noch kein Problem, dass die Menschen da reingefercht wurden in diese Maschine, in den Laderaum, der ist eine Runde geflogen, alle raus, neue rein, und das ging halt damals noch völlig problemlos. Und da stand ich als kleiner Pöks an der Schiebetür und habe da so gehalten und habe so ein bisschen rausgucken können. Ich glaube, gesehen habe ich nichts, aber das hat sich irgendwo festgesetzt. Nur erschien es mir damals sehr unrealistisch, Pilot zu werden. Das war ein absolut fernes Ziel, und dann habe ich mich anders orientiert. Bis dann die Bundeswehr irgendwann gesagt hat, du musst jetzt zu uns kommen und Panzergrenadier werden. Und da hatte ich überhaupt nicht mit gerechnet. Das war für mich überhaupt kein Thema. Völlig andere Lebensplanung gehabt. Und da fiel mir ein, die Bundeswehr, die haben auch was mit Fliegen. Und das war dann der Beginn der Fliegerei.
Hast du dich dann intensiv darum gekümmert bei der Bundeswehr, dass du gesagt hast, ich möchte da in diesen Flugdienst rein, oder bist du da dann zufällig reingestolpert, obwohl du das als Ziel hattest?
Nein, da bin ich nicht zufällig. Ich habe also, wie gesagt, den Einberufungsbescheid zu den Panzergrenadieren gehabt und bin dann sofort zum Kreiswehrersatzamt, glaube ich, war das, hingelaufen, habe gesagt, das ist nicht meine Lebensplanung. Wie kann man das ändern?
Kann man das ändern, ja, genau.
Oder irgend sowas. Und dann sagt mir, nein, das ist keine Chance, das müssen Sie machen jetzt. Und dann fiel mir ein, ich sage, aber Sie haben doch auch Flugzeuge. Kann ich denn, wenn ich fliegen möchte, was muss ich da denn tun? Ja, dann müssen Sie sich natürlich freiwillig verpflichten. Und dann habe ich diesen Weg gemacht und bin dann zu der Stelle nach Hannover, die Annahme, freiwilligen Annahmestelle gegangen. Mein Wunsch war natürlich, Starfighter zu fliegen, ganz klar. Das wollte ich, diese Kraft, dieses freie Bewegen im Raum und so weiter. Und ja, Starfighter, 4 Jahre Wartezeit, das könnte ich vergessen. Aber wir brauchen gerade Hubschrauberpiloten. So bin ich bei der Hubschrauberfliegerei gelandet. Also der Vorsatz war dann, da schon gleich mit Fliegen zu beginnen. Ja.
Okay, also Fliegen, Starfighter, okay, dann nicht, dann Hubschrauberpilot. Ist ja anscheinend ein ganz guter Weg für dich gewesen, wie sich das dann später herausgestellt hat. Musstest du dann durch ein besonderes Screening, also heute sind die Screenings ja sehr, sehr intensiv, war das damals auch schon so oder ging das relativ zügig?
Das ging relativ zügig. Ich habe einfach eine ärztliche Untersuchung und so eine allgemeine Untersuchung gemacht bei der Annahmestelle. Und dann habe ich ganz normal meine Grundausbildung begonnen und war aber gleich gemarkert sozusagen als Luftfahrzeugführeranwärter, so hieß das damals. Und nach der Grundausbildung kam ich dann erstmal so eine militärische Ausbildung, ein Vierteljahr, und dann war ein halbes Jahr direkt anschließend schon Sprachausbildung und Vorbereitung für den fliegerischen Lehrgang. Und da war ich auch eingeplant eigentlich für die Ausbildung in Amerika, weil ich in der obersten Englischklasse war. Aber das hat sich wiederum mit meiner privaten Lebensplanung nicht vertragen, weil ich hätte gleich 8 Monate hingemusst. Und ich habe einen Termin gekriegt, 6. Januar oder 7. Januar sollte es losgehen. Ich wollte aber am 15. Januar heiraten, und der Termin stand schon halbes Jahr fest. Also von daher passte das auch nicht. Und ich habe es dann aber geschafft, indem ich ein bisschen auch gedreht habe, dass da runterkam. Und ich musste dann allerdings ein bisschen länger warten und habe dann direkt in Achum auf Turbine gleich angefangen, auf der Arbeit 2. Ein halbes Jahr später, bin vorher noch in Wartestellung, man kommt dann halt irgendwo hin, wo sie einen, wo man nicht groß stört, sagen wir mal so, weil man kann ja noch nichts. Und war dann im Hubschraubermuseum in Bückeburg und habe da mitgeholfen beim Aufbau.
Ach, interessant.
Ja. Ich bin das älteste Mitglied sozusagen, älteste lebende Mitglied, wenn man so will, weil das war anno 71, bin ich da gewesen im Hubschraubermuseum. Da wurde es gerade aufgebaut, ganz neu.
Ach, Wahnsinn.
Ja, naja, und dann ging das los mit der Grundschulung Alouette.
Wie lange hat es dann gedauert, bis du deinen Schein hattest? Bist du dann wirklich fliegen durftest?
Hatte ich in 72, im März 72 habe ich meinen Schein gehabt.
Wie ging es dann weiter? Durftest du dann fliegen auf der Alouette oder ging es dann auch direkt auf einen anderen
Hubschrauber? Ja, damals war der Bedarf an Flugzeugführern beim Militär, Hubschrauberführern groß, weil gerade Regimenter aufgestellt werden, Bell UA-1D, wurde neu eingeführt zu dem Zeitpunkt. Deshalb haben die Staffeln alle über Bedarf Piloten, junge Piloten gekriegt. Davon war ich einer, war in Hillesheim in der Staffel 1. Und dann kam auch irgendwann relativ rasch eine ungeplante Versetzung. Gleichzeitig wurde nämlich die Heeresfliegerversuchsstaffel aufgemacht, die damals das Konzept Panzerabwehrhubschrauber untersuchen sollte. Und die haben B-105 gekriegt, ganz neu. Dunkelgrün bemalt mit schwarzen Kennzeichen auf dem Tailboom, also ideal.
Ja, genau.
Sag ich mal. Und da wurde ich mit zwei anderen aus der Staffel, wurden wir hinkommandiert für ein Jahr. Das wollten wir eigentlich nicht, weil für ein Jahr nur kommandiert, das brachte die ganze Ausbildung, also Taktiklehrgang, was man alles brauchte, durcheinander. Haben wir uns erfolgreich gegen beschwert. Der Beschwerde wurde stattgegeben. Und dann wurde uns dann irgendwann einen Monat später an einem Freitagnachmittag zurückkommend von einem Überlandflug, wurde uns dann eröffnet, am Montag früh haben wir Dienstantritt, diesmal versetzt ins Regiment 10 nach Celle mit gleichzeitiger Kommandierung zur Versuchsstaffel. Also ein ganz geschickter Schachzug sozusagen. Und dann war ich ab 73 bei der Versuchsstaffel. Und da waren die B-105 eben brandneu damals als Hubschrauber. Erst als ganz unerfahrener, junger Pilot, ohne Taktikausbildung, also sozusagen LCR, noch nichts wert im Grunde genommen. LCR war immer Limited Combat Ready, bedeutete das. Und dann irgendwann ist man aber doch dazu gekommen, dass wir die Musterberechtigung gehabt haben. Und dann flog ich seitdem Festbo. Die Lehrerausbildung kam dann sehr rasch dazu. Und so fing es an zunächst mal. Ne? Und damals gab es ja schon zwei, die da Kunstflug gemacht haben, Kollmann und Zimmermann in der Versuchsstaffel. Nicht unbedingt zur Freude des Herstellers, muss man auch fairerweise sagen, aber die haben es halt gemacht. Und ich bin dann irgendwann aus der Versuchsstaffel raus mit meinem besten Freund damals. Wir haben uns freiwillig von Celle nach Bückeburg versetzen lassen zur Waffenschule. Und dort bin ich dann im Kunstflug in Berührung gekommen. Das war anno 84.
Wie lange warst du denn insgesamt bei der Bundeswehr?
Von Anfang 70 bis 2002, also 32 Jahre bei der Bundeswehr. Ja.
Das ist schon lang, und Wahnsinn. Und dann die ganze Zeit der Boda geblieben.
Ja, im Grunde dann die ganze Zeit Boda. Also Alouette, Grundschulung angefangen und dann nur auf B-105 gewesen. Ganze Anfangszeit der Versuchsstaffel, die sehr, sehr spannend war, weil das eben ein nagelneues Muster war und man hat vieles ausprobiert und wie gesagt, ab 84 dann die Berührung mit Kunstflug halt, ne? Weil da hatte ich die Gelegenheit und das Glück, dass man gesagt hat, okay, du kriegst eine Ausbildung jetzt dafür.
Hast du darauf hingearbeitet oder war das so schon länger in deinem Kopf, dass du auch Kunstflug machen möchtest? Oder kamst du da irgendwie wie die Jungfrau zum Kind?
Halb und halb. Das Problem war, dass natürlich in der Versuchsstaffel ja die zwei waren, die es gemacht haben. Und alle anderen, wir jungen Piloten, haben heimlich natürlich mal was probiert. Ist ja ganz klar. Wir wussten ja, es geht. Ne? Man hat das probiert, aber das ist immer das Schwierigste. Man weiß zwar theoretisch, dass es geht, aber in dem Augenblick, wo man dann so hochkommt und das fängt so an, über Kopf zu gehen, dann verliert man häufig die Nerven und bricht das ab, ne? Was eigentlich viel schlimmer ist, als einfach durchzuziehen. Also das schon. Und ich muss dazu sagen, ich bin als Kind, ich habe kein Karussell auf dem Schützenfest ausgelassen. Und in meiner Jugend gab es noch die Schiffsschaukeln. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt. Die hatten diese ganz alten Schiffsschaukeln.
Mhm. Ja, klar.
Eine als Überschlagschaukel. Da wurde man Fußriemchen festgemacht und ist ganz rumgegangen. Und das war mein Hobby. Da bin ich, also solange es ging, bin ich da rumgesegelt. Das hat mir immer unglaublich Spaß gemacht. Und deshalb war ja auch mein Traum eben Starfighter, weil mit dem Starfighter kannst du halt dich frei bewegen in alle Richtungen. Du kannst in alle Lagen kommen und sowas. Und ein Hubschrauber war normalerweise nicht möglich. Und als es dann in der Versuchsstaffel war, habe ich natürlich jede Gelegenheit genutzt, wenn dort eine Gelegenheit war, mitzufliegen mal bei sowas, das zu machen. Insofern war das, ich kam meinem ursprünglichen Traum ein bisschen näher dadurch, ganz klar. Und als mir dann eröffnet wurde, dass ich es machen darf, jetzt offiziell, ja, da habe ich hier geschrien. Es wurde im Briefingraum morgens gefragt, hier, es wird einer gesucht, der ausgebildet wird, da haben sich viele gemeldet. Ich natürlich auch. Und dann habe ich das Glück gehabt, dass ich ausgewählt worden bin, dass ich es machen durfte.
Warst du besonders talentiert in deiner Ausbildung oder wie würdest du dich da einschätzen? Jetzt, also ich möchte jetzt nicht, dass du dich selbst beweihräucherst oder so, ne? Das sollst du gar nicht. Aber würdest du schon sagen, dass du schon zu den Besseren gehört hast oder Durchschnitt oder wie war das?
Es ist immer schwer, das selber zu sagen. Also ich habe mich bei der Grundschulung habe ich mich sehr schwer getan, muss ich sagen. Und das liegt ganz einfach daran, dass ich von meiner Art her immer versuche, alles möglichst perfekt zu machen. Ich bin nie zufrieden mit mir gewesen. Ich bin bis zum Schluss auch mit meinen Vorführungen, die ich gemacht habe, nie zufrieden gewesen. Ich habe das von innen immer anders beurteilt als die Leute von außen. Die haben mal gesagt, ey, das war doch toll heute. Nee, ich sage, das war alles nichts. Das hat mir nicht gefallen. Und man merkt das innen drin ja auch ganz anders. Man hat eine Vorstellung, wie es sein soll. Und man weicht dann davon ab. Das ist ja so eine Vorführung, ist wie ein Eiskunstlaufkür. Es muss zueinander passen. Es soll flüssig sein. Und dann hat man halt Windeinflüsse von der Seite. Das stört einen. Und ich bin nie zufrieden gewesen. Das war ich auch am Anfang nicht. Aber ich habe immer zu den, also die ersten Jungen, die ausgebildet worden sind zum Fluglehrer, da gehörte ich halt zu und insofern scheine ich nicht ganz so schlecht gewesen zu sein, sagen wir es mal so.
Ja, das hast du sehr schön formuliert.
Ja, es ist immer schwer, das sehen die anderen sehen ja. Immer mit anderen Augen als man selbst. Ne?
Ja, ja.
War halt ein glückliches Spiel, dass ich da rangekommen bin.
Ja, aber ich weiß auch genau, was du meinst, so was man innerlich fühlt, so wie man fliegt, man ist viel feinfühliger, man hat viel mehr Feedback von der Maschine und merkt viel mehr die minimalen Fehler, die den anderen gar nicht auffallen. Also
das, da weiß das ich schon ist genau. Das ist, ne, das ist einfach, es ist ja so, ein Hubschrauber ist eigentlich wie der andere. Na, das wisst ihr auch. Ein Hubschrauber ist eigentlich bautechnisch gleich, ne, und trotzdem sind die unterschiedlich. Also ja. Ja, da gibt's gar nichts. Jetzt, um mal ganz weit vorzugreifen, jetzt bei den Flying Bulls, da ist die Delta Tango Mike und die Sierra Mike und die Sierra Delta Mike. Das heißt also, das sind zwei baugleiche Maschinen. Beide dürfen Kunstflug machen. Und trotzdem ist es so, dass auf der einen Maschine es ein Manöver gab, was ich nicht konnte auf dieser Maschine. Das hat sie einfach nicht gemacht. Frag mich nicht warum, also oder ich habe es mich nicht getraut, wie auch immer. Bei der einen lief das glatt und bei der anderen eben nicht. Obwohl sie völlig baugleich waren und obwohl sogar die bessere, für mich die bessere war immer die Tango Delta Mike. Das war meine Lieblingsmaschine, da bin ich eingestiegen. Das war wie ein Anzug, den ich mir angezogen habe. Ja, und bei der anderen habe ich ein bisschen gefremdet. Also und das ist das Feinfühlige, was du eben meintest. Mhm. Man spürt es einfach irgendwie, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert.
Ja, schöner Vergleich. Es ist ja auch, wir haben ja auch bei uns in der Staffel 6 gleiche Maschinen. Die sind komplett alle gleich ausgestattet. Die wiegen trotzdem ein paar Kilo unterschiedlich, weil die werden halt einfach so gut wie handgefertigt am Ende. Und diese ganzen kleinen Toleranzen, die machen es am Ende aus. Das ist schon erstaunlich, was man da manchmal auf einmal für ein Gefühl hat. Und man kann sich gar nicht wirklich erklären, wo das herkommt.
Ja, genau. Genau so ist es, ne? Ja.
Rainer, wie ist das, wenn man von Red Bull angerufen wird und gefragt wird, möchtest du mitmachen? Dich hat ja, so steht es jedenfalls auf der Seite, dieser berühmte Sigi Schwarz angerufen, Blacky. Was ist das für ein Gefühl, so einen Anruf zu kriegen? Den wünschen sich ja sehr, sehr, sehr viele, würde ich mal sagen.
Ja, ich muss dazu sagen, als ich noch beim Militär war und auf der ILA geflogen bin, da war ja wie hieß er, Dieter, der immer den Flugleiter gemacht hat. Er war Testpilot auf Airbus, auf dem Alpha Jet und hat auch die Alpha-Jets für die Flying Wolves zugelassen. Dieter Thomas hieß er. Und der hat immer schon gesagt, wenn ich aufhöre bei der Bundeswehr mit Fliegen, ich soll doch zusehen, dass ich irgendwo das weitermachen kann. Da habe ich gesagt, ja, bitte, wer soll das finanzieren? Es ist nur einen, das kann nur Red Bull. Ja, sage ich, prima. Und wer schafft mir den Kontakt und wer überredet die dazu? Und dann kriege ich viele Jahre später tatsächlich einen Anruf von dem Blackie Schwarz. Es gab drei Wege, die dazu geführt haben, dass er angerufen hat. Das eine war ein kleiner Bericht, den ich geschrieben hatte in der Zeitschrift Roterblatt. Da war ich in Kapstadt vorher bei der Testpilotenschule und habe da Chinesen eingewiesen in Kunstflug. Oder nicht nach Einweisung war es eigentlich eher, nur mal demonstriert, mehr oder weniger. Ich hatte einen Lehrgangsteilnehmer, der mal Techniker, glaube ich, oder Rettungssanitäter, weiß ich nicht mehr genau, beim Blackie Schwarz gewesen ist, beim ÖMTC. Den habe ich geschult auf Bo 105, als ich für Hermann Johr bei Action Concept geflogen bin. Und der hat eines Tages, weil der wollte natürlich auch dann mal einen Loop und eine Rolle sehen, habe ich gesagt, pass auf, wenn wir die Ausbildung erfolgreich gemacht haben, die Einweisung auf die Bo, dann zeige ich dir einen Loop und eine Rolle, Punkt aus. Ne? So, das habe ich gemacht und dann hat er den Blackie angerufen, stell dir vor, ich bin heute und so weiter. Das war das Zweite. Das Dritte war ein Fotojournalist, der öfter Bilder gemacht hat bei Action Concept. Und der hat einen von Red Bull geschrieben und hat gesagt, wir haben da einen hier bei Action Concept, der macht Kunstflug mit Tabu, das wäre doch was für euch. Und so sind offensichtlich drei Dinge parallel bei denen angekommen und daraus kam dann dieser Anruf von Blackie.
Toll.
Das war schon schön, muss ich sagen. Weil das sind natürlich.
Achso, wenn wir jetzt gerade in der Ecke sind von Action Concept von Hermann Johr, bist du auch mal für Rainbow Helicopters geflogen? Weil die haben ja auch damals bei Alarm für Cobra 11 mitgemacht.
Ja, ja. Das waren die Hubschrauber, die waren gemeldet bei Rainbow Helicopters.
Genau. Alles klar. Ja, ja. Genau. Da bin ich auch geflogen dann damals, ja. Aber nicht bei der Action Concept Zeit. Da war ich noch zu jung.
Okay.
Das kam dann später erst. Ah ja, siehst du mal, sehr interessant, so klein ist die Welt.
Ja, die fliegerische Welt ist klein. Das ist so, ne? Nee, und dann ging es halt dann weiter. Ne? Also das war schon spannend. Der Blackie sagte dann, ja, wir haben da vor, so ein Projekt zu machen. Ich war damals gerade im Gespräch mit der, das war, glaube ich, die Heli Transair, kann das sein, die auf den Schiffen, die in die Arktis gegangen sind.
Polarstern.
Genau, richtig. Ich weiß nicht, ob es damals die Heli Transair war. Das hat ja dann der Eberhard Herr weitergemacht mit Heli Service.
Genau. Ne? Ja, ja. Also auf jeden Fall war ich da gerade mit denen im Gespräch. Es ging darum, dass ob ich da auch hingehen würde. Ich habe mich da noch ein bisschen rausgehalten, weil das wäre immer für ein halbes Jahr, glaube ich, irgendwie. Also eine relativ lange Zeit auf einen Schlag gewesen. Das wollte ich eigentlich nicht so. Und dann kam der Anruf halt vom Blackie und der sagte dann, ja, wir haben da so ein Projekt vor, ob ich da grundsätzlich ein Interesse hätte. Und wenn ja, dann würde mich einer anrufen und dann rief mich auch kurze Zeit später der Hannes Arch an, der Air Race-Pilot dann gewesen ist, leider tödlich verunglückt. Mhm. Rief mich an, fragte nur eigentlich kurz, wo ich wohne, ob wir uns treffen könnten. Sag bei Hannover in der Nähe, alles klar. Dann haben wir uns ein paar Tage später getroffen am Flughafen in Hannover. Und eine Woche später war ich das erste Mal in Los Angeles, um die ersten Gespräche zu führen. Das ging dann also relativ rasch erstmal. War schon spannend.
Ach toll. Ich finde ja so einen Job bei Red Bull, das ist einfach so super. Mein ehemaliger Fluglehrer ist auch da, der Mirko Fleim. Damals zusammen. Genau, ja, Mirko. Super netter Kerl. Mit dem war ich damals zusammen in der Flugschule in Graz. Super toller Typ, ja. Aber es ist wie ein Sechs am Lotto. Wenn man bei Red Bull fliegen kann, traumhaft.
Ja, es ist, also ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, wie ich das erste Mal den Hangar 8 jetzt in dem Fall, wo die, also nicht den 7er sowieso, das ist ja, aber der ist ja öffentlich, aber den 8er, wie ich den betreten habe, da ist dieser Glaspavillon, so nenne ich es mal, oben über, oder auf der ersten Etage, wo man dann so runterguckt auf die Maschinen, alles, da habe ich gedacht, das ist jetzt hier ein Paradies, ne, wo du jetzt hier reingekommen bist. Ne?
War schon cool. Du hast dann bei Red Bull auch das Kunstflugprogramm eingeführt oder mitgestaltet? Ich meine, du warst ja da groß mit dabei. Oder wie lief das dann ab?
Ja, ich bin jetzt mal sehr, sehr, vielleicht sehr egoistisch, aber ich sage, ein bisschen ist es mein Baby gewesen, weil Das kommen ja da viele Sachen zusammen. Das ging ja in Amerika los. Die Absicht war es, in Amerika zu machen, weil es dort voraussichtlich einfacher ist, so ein Programm zu etablieren. Kunstflug mit Hubschrauber ist ja nun außer vom Werk aus und eben vom Militär aus in gewisser Weise nichts Übliches gewesen. Die Realität sah allerdings nicht ganz so aus. Es ging in Europa nachher im Endeffekt fast genauso schnell. Aber wir wollten es in Amerika halt anfangen, das Ganze. Und dazu waren halt schon wichtig die Verbindungen, die ich noch zu Airbus hatte. Ich habe ja noch während der Zeit bei der Bundeswehr, habe ich die zwei damaligen nacheinander, dann das war der Andy Warner und der Manfred Cook, die beiden habe ich geschult im Kunstflug auf Hubschrauber für Airbus. Da war auch dann der erste Kontakt schon mal zum LBA da, weil der natürlich abgenommen wurde, der Check, weil das ja offiziell war. Und ich hatte halt viel zu tun, auch mit den Leuten von Airbus, auch mit den Technikern und so weiter. Das ist dann wie so ein Netzwerk letztlich, was ich aufbaue. Was natürlich dann später bei der Zulassung der Maschinen sehr hilfreich gewesen ist. Ich bin dann auf Empfehlung von Airbus da unten in Kapstadt gewesen, in der Testpilotenschule. Also das Verhältnis war eigentlich sehr gut. Und ich muss auch sagen, dass Airbus uns unglaublich unterstützt hat. Also gar keine Frage. Und auch die Ämter waren erstaunlicherweise unglaublich kooperativ und hilfsbereit. Das fing beim LBA an. Also ich weiß, dass die Meinung über LBA und EASA manchmal nicht so gut ist in einigen Bereichen, um es mal so auszudrücken, auch wegen der Vorschriften. Aber in dem Fall haben die uns wirklich super unterstützt.
Ja. Ja, da sieht man halt auch, was die von dir quasi gehalten haben, ne? Also, was du jetzt so erzählst, das ist so, ne, du hast Leute vom Hersteller auf ihrem eigenen Muster im Kunstflug geschult. Also, das ist ja schon irgendwie so eine große Auszeichnung, finde ich. Also, und wenn man an Kunstflug denkt, da ist halt dein Name auch einfach fest mit verwoben. Also, das kann man quasi gar nicht mehr trennen. Das gehört schon zusammen. Und wenn du sagst, du hast das in Südafrika gemacht, du hast das in den Staaten gemacht, du hast hier das etabliert dann in Europa, das ist schon sehr, sehr bemerkenswert. Und ein Großteil deiner Lebenszeit im Fliegerischen hast du ja auch mit Kunstflug verbracht. Also das ist schon, ich wüsste ja nicht, wer da so mutig wäre, dir da Steine in den Weg zu legen, weil da einfach eine unglaubliche Expertise da ist, die kein anderer in dieser Art und Weise haben konnte und wahrscheinlich bis heute auch nicht haben kann.
Ja, gut, man kann das ja immer alles lernen, aber das stimmt schon nicht, weil ich von Anfang an bin ich praktisch mit drin gewesen und aufgewachsen. Ja, diese ganze Zulassungsgeschichte in den USA, gerade für Red Bull, war ja so, dass wenn man da von Anfang an drin steckt, dann bildet sich auch ein gewisses Vertrauen zu den ganzen Organisatoren, zu den Behörden, zum Hersteller. Und das war mir auch immer wichtig, dass man da nicht über die Stränge schlägt. Also man sollte auch später, wenn ich bei Airshows teilgenommen habe, um das mal einfach so vielleicht dadurch ein bisschen zu erklären, wenn ich zu Airshows geflogen bin, wenn du in England zu einer Airshow geflogen bist und hast dich schon beim Anflug auf den Platz irgendwie so sehr flott bewegt, ja, dann hast du schon mal schlechte Karten gehabt. Und wer beim Abflug der Meinung war, er müsste noch mal schnell was zeigen, der brauchte gar nicht mehr wiederzukommen. Ne? Und das sind alles Dinge, die ich versucht habe zu vermeiden. Das heißt also immer so, dass die Behörden auch zufrieden sind. Ja, man kann vieles machen, man kann das Programm immer intensiver gestalten. Das sind zwei verschiedene Dinge. Ich habe ja auch versucht, das Programm wirklich bis zum Schluss immer weiter auszureizen. Logischerweise, ja. Man kann die Physik nicht betrügen, das geht nicht. Aber es gibt da so ein nettes Zitat von Aristoteles. Du kannst den Wind nicht ändern, aber du kannst die Segel anders setzen. Ja, das heißt, ich kann mir die Physik zu Hilfe nehmen, um dann daraus was zu machen. Das kann man machen, das kann man bis zur Grenze treiben, aber es muss immer safe sein. Ich muss immer die Höhen einhalten, ich muss immer die Vorgaben einhalten und so. Und dann wird man auch bei den Behörden sich irgendwann mal einen Ruf oder ja einen Ruf der Zuverlässigkeit erarbeiten. Und das ist halt, glaube ich, wichtig, ne, dass das der Fall ist.
Ist das, was du mit Belastungsgrenze meinst, ist das jetzt eine G-Zahl, die der Hubschrauber nicht aushält? Oder geht es da um einfach aerodynamische Sachen? Oder was sind diese Grenzen, Rainer? Oder ist es deine persönliche Grenze, deine physische, wo du sagst, ey, das halte ich sonst nicht aus, aber der Hubschrauber schafft das?
Ja, ich glaube, der Hubschrauber würde mehr schaffen als man selbst. Ne? Also die G-Belastung ist ja gar nicht so hoch. Es ist ja einfach ein Unterschied. Beim Flächenflugzeug ist die G-Belastung einfach eine physikalische Belastungsgrenze der Materialien. Hubschrauber ist die Hebelastung letztlich nichts weiter als eine aerodynamische Belastung des Rotorkreises, mehr nicht. Ja, wenn ich also zu viel Gs auf den Rotor raufbringe, dann habe ich einen Strömungsabriss. So einfach ist das. Ne? Und deshalb, wir waren ja auch limitiert auf plus 3,1. Also nur minus 0,5 bis plus 3,1. Das ist eine relativ kleine Spanne. Wenn ich mir überlege, so eine Edge oder sowas, die plus minus 12 G hat, das ist schon ein Unterschied.
Gut, das ist dann Matthias Doldra, was der zieht in der Kurve, ja, beim Red Bull Air Race. Das ist was anderes. Da haben sie auch eine Grenze eingeführt, ja. Aber ja, habt ihr dann für eine Anzeige im Hubschrauber gehabt, dass ihr wusstet, wo sind wir an welchem Limit? Ja, habt ihr.
Die ist aber Voraussetzung, ja. Das war eine Voraussetzung vom Luftverbundesamt, ne, dass wir da ein G-Messer drin haben. Und das war auch nicht nötig mehr, wenn man ehrlich ist. Ich muss dazu sagen, vielleicht als Ergänzung noch, während der Bundeswehrzeit war keine Gehbelastung vorgeschrieben nach oben, sondern da war einfach Strömungsabriss, das hat man ja selber gemerkt. Und bei Übungsflügen, also ich bin schon auf 4.2, 4.3 gekommen, wo dann wirklich die Strömung abriss. Es hängt ja auch immer ein bisschen davon ab, wie die Luftverhältnisse sind. Wie ist die Luftdichte, Außentemperatur und so weiter, das spielt eine Riesenrolle. Ne? Man kann auch unter Umständen in eine Gegend geraten, wo man bei 2,4 schon an den Strömungsabriss kommt. Das kann auch passieren.
Du sagst das so locker, so ja, 4,2 G und dann habe ich den Strömungsabriss auch gehabt und das gemerkt. Also das ist ja eigentlich so der Punkt, wo der normale Pilot wahrscheinlich sein letztes Gebet spricht und hofft, dass es doch irgendwie gut geht.
Nee. Hört sich so an, ist aber nicht so. Du merkst es ja vorher. Du merkst es ja, das sind ja bestimmte Abstufungen. Ne? Also ich habe ja mein ganzes fliegerisches Leben auf der Bo verbracht. Also so ein bisschen kenne ich diesen Hubschrauber. Ich will nicht behaupten, dass man komplett kennt. Man lernt bis zum letzten Tag dazu. Ne? Und aber man merkt es schon. Man merkt so leichte Vibrationen, die anfangen. Es werden stärkere Vibrationen. Es wird ein Hüpfen. Und dann weiß man, jetzt ist irgendwo vorbei. Ne? Und die Anfangszeit in der Versuchsstaffel war es ja teilweise so, da haben wir ja Sachen ausprobiert. Ich saß da immer nur als junger Co. daneben. Wir waren ja nur die Anfänger. Wir waren 12 erwachsene Piloten, Ausgewachsene und 12 Junge, die denen zugesteckt worden sind, weil sie irgendwann gemerkt haben, es ist ganz gut für die Navigation, immer so einen dabei zu haben, der da auf die Karte guckt. Damals war ja noch nichts mit GPS und so. Und da haben wir zum Beispiel Vortex, wurde trainiert regelrecht. Das ist heute unvorstellbar. Man hat Vortex trainiert und bei der Boe war es halt häufig so, man hat Schwierigkeiten gehabt, reinzukommen. Man hat die Maschine genauso, wie es klassisch ist, senkrecht sauber absaufen lassen bis zum Gehtnichtmehr und dann die Leistung reingezogen, um wieder nach oben zu steigen. Die hat sich oft genug nur geschüttelt und ist einfach nach oben gestiegen. Das ist ja
eigentlich so ein Mist. Furchtbar.
Ein Mist, ne? Ja. Nur wenn sie reinkamen, muss man auch dazu sagen, dann waren 2000 Fuß und mehr weg. Und zwar blitzartig. Und deshalb wurde das immer nur in sehr großer Höhe gemacht. Eine Wahnsinnsbelastung auch für die Maschine ist dann auch irgendwann eingestellt worden. Und genauso wurde Stallgrenzen wurden erflogen in dieser Zeit, um eben zu wissen, wie sind die Stallgrenzen. Da wusste man, wie man genau reinkommt in den Stall. Das wusste man ganz genau. Man kannte die ersten Anzeichen. Und das ist das, was, das sind so Dinge, die man irgendwo gespeichert hat und die mir später auch dann zugute gekommen sind. Weil ich habe genau gemerkt, wann die Maschine anfängt, jetzt eventuell in eine Grenze zu laufen, wo ich aufpassen muss.
Also ich traue mich gar nicht so richtig zu fragen und sage vorher auch direkt, don't try this at home. Aber ja. Wie fängt man mit solchen Manövern an? Wie trainiert man die, wenn man die noch nicht gemacht hat oder zum ersten Mal selber fliegt? Ich schätze mal in relativ großen Höhen. Wie läuft sowas ab?
Naja, für mich war, also es gibt ja diese Standardmanöver, Turn, Loop, Immelmann und Rolle und sowas alles. Das ist ein Standardmanöver halt. Da weiß man, wie das abläuft, wobei eine Rolle beim Hubschrauber natürlich völlig anders ist als bei einer Fläche, das muss man schon sagen. Weil ja auch der Auftrieb im Grunde genommen völlig unterschiedlich ist. Beim Flächenflugzeug brauchst du Geschwindigkeit, um über den Tragflächen Auftrieb zu erzeugen. Ja, beim Hubschrauber hast du nur die Geschwindigkeit des Rotors, aber der Auftrieb geht immer senkrecht auf der Rotorkreisfläche. Das heißt, da ist eine Vorwärtsbewegung, ist nichts weiter als ein kleines Abfallprodukt. Ich neige die Ebene und habe dann so eine kleine resultierende, das ist vorwärts. Nehme ich also den Auftrieb weg, habe ich auch keinen Vortrieb mehr. Ne? Und Fläche ist ja genau umgekehrt. Und insofern, das sind also Standardmanöver. Und alles andere, für mich war es immer so, ich habe mir so ein kleines Modell in die Hand genommen und habe dann halt überlegt, was könnte gut aussehen. Also zum Beispiel, das ist halt ein Immelmann, ist klar, das ist eine halber Loop und halbe Rolle, dann fliegt man in die entgegengesetzte Richtung, das ist ein Immelmann. Aber das machen ja alle, ne? Also kann man dann sagen, ich mache einen Immelmann, mache sofort den nächsten Immelmann und dann den dritten hinterher. Dann hat man so eine Aufwärtsbewegung als Spirale, hat ordentlich Höhe gewonnen und kann dann diese Höhe in Fahrt umsetzen. Und dann versucht man das halt so zu konstruieren. Und wenn man so eine Idee hat, dann geht man halt, überlegt man sich physikalisch, kann das funktionieren? Was mag darauf einen zukommen? Das war immer mein Ansatz. Was mag auf mich dazukommen? Wie werden die Sinkraten voraussichtlich sein? Was brauche ich an Geschwindigkeit? Kann ich mit wenig Geschwindigkeit, kann ich einen Loop nicht so gut ansetzen als mit hoher Geschwindigkeit? Du kannst einen Hubschrauber aus dem Stand ansetzen. Das ist überhaupt kein Problem. Man macht einfach eine Rückwärtsbewegung und dann war's das. Und da muss man halt gucken, was brauche ich, aber anschließend brauche ich dann wieder Fahrt fürs nächste Manöver. Man muss ja eins als andere packen. Dann geht's raus in die Praxis und dann übt man's. Und probiert es in großer Höhe, wie du schon richtig gesagt hast, weil ich habe schon erlebt, dass ich in großer Höhe irgendwas Neues mir ausgedacht hatte und das hat überhaupt nicht funktioniert, weil der Hubschrauber hat nochmal diesen blöden Heckrotor und es gibt Momente, da ziehst du mit dem Heckrotor durch den Daumenwusch des Hauptrotors. Da hat der Heckrotor keine Wirkung mehr und du drehst irgendwie weg und dann haben Leute von unten gesagt, boah, das war eine geile Figur, die du da gemacht hast. Ja, vielleicht tut mir leid, aber ich weiß nicht.
Das ist verunfallt. Du bist ja auch mal, soweit ich das noch richtig in Erinnerung habe, ich glaube, für ProSieben mit Stefan Raab geflogen zum Kunstflug, ja. Ne? Warst du das?
Ja.
Ich kann sehr gut nachvollziehen, dass Stefan Raab da sehr schnell schlecht wurde. Kann man sich an sowas gewöhnen, wenn du oder hattest du schon mal einen Piloten, dem du Kunstflug beibringen solltest, dem da am Anfang schlecht geworden ist und der Körper hat sich dran gewöhnt? Oder ist das wie beim Pipeline-Fliegen, wenn da einem schlecht wird, das ist schwierig, das irgendwie hinzukriegen?
Ja. Also weil Stefan Raab hatte ja zu dem Zeitpunkt auch selber einen Hubschrauberschein, Flächenschein und hat auch eine IFA-Lizenz gehabt. Er hat nur den Kopf falsch bewegt. Beim Hubschrauber kommt halt eine Bewegungsrichtung dazu und das ist dieses Drehen um die Hochachse.
Mhm.
Und wenn man gerade, ich habe es damals ja so gemacht, dass ich am Anfang gerade auch mit ihm schnell gedreht habe um die Hochachse nach oben.
Sah sehr schön aus von außen.
Ja. Wenn man dann natürlich immer so lustig rumguckt, dann ist relativ schnell das Mittelohr irgendwo ein bisschen durcheinander. Mhm. Also da ist dann schon mal der Grundstein gelegt, dass einem da übel werden kann. Ich überlege, also neben Kunstflug eigentlich noch nicht, aber man muss fairerweise sagen, das ist mir selber ja auch gegangen. Ich habe Trainingssessions sind immer relativ kurz, also man macht nicht eine Stunde oder sowas oder so. Ich habe es jedenfalls nie so gemacht, sondern möglichst kurze Sessions, weil einmal die Konzentration und zweitens ist es tatsächlich so, je nachdem, was ich mache, wenn ich also Abläufe mache, in der ständig dieser Wechsel positiv, negativ ist und die Spanne ist nicht groß, das sagte ich ja eben, aber trotzdem ist der Unterschied von minus 0,5 zu plus 3, das sind nun mal 3,5 G, ne, die da Unterschied sind und wenn du das ständigen Wechsel hast, dann merkst du das schon. Und wenn dann noch eine Drehbewegung dazu kommt, nicht nur allein die Gehbelastung in einer Richtung, sondern auch das Ganze noch gedreht wird. Und das sind gefühlt immer meine Lieblingsmanöver gewesen, diese Drehung über Kopf irgendwie. Ne? Und da merkt man selber, dass man dann an die Grenze kommt. Ne? Und da macht man erstmal lieber ein Bäuschen, bevor man wieder die nächste Runde macht. Ne?
Drehung über Kopf. Wenn ich richtig informiert bin, hast du ja auch als allererster den Purzelbaum, nenne ich es mal, die Vorwärtsrolle erflogen. Also das ist ja quasi dein eigenstes Manöver. Da warst du der erste Mensch, der das gemacht hat.
Ja, ist richtig, ja.
Wie kommt man auf so eine Idee, zu sagen, das hat noch nie jemand gemacht, ich habe Bock drauf, ich versuche das mal?
Ja, es ist doch einfach der Reiz da, das so ein Manöver zu machen. Wenn es also so rumgeht, dass es auch anders rumgeht. Und ich muss dazu sagen, es gab ich sagte ja, die Verbindung zu Airbus war wirklich immer gut und da gab es damals einen, der in der Anfangszeit bei der Bo 105 in der technischen Entwicklung dabei war, Flugwerk und so weiter und Aerodynamik dafür zuständig war und der hatte mir gesagt, wir haben es am Rechner simuliert und es würde funktionieren. Er sagte dann auch ungefähr, worauf man achten muss und das habe ich halt probiert und das war, es gibt ein Video sogar davon, wie ich das allererste Mal das gemacht habe. Ich hatte mir dann halt vorher überlegt, wie der Ansatz sein muss dafür, um da rumzukommen. Denn das Problem ist, man kann nicht wie beim Flächenflugzeug nach vorne weg. Dann ist die G-Belastung, die negative, sofort so hoch. Da ist dann vorbei, weil die 205 ist zwar theoretisch bis wahrscheinlich 3-4 G steuerbar, das schon, aber das würde mehr geben, wenn man einfach so rübergeht. Da ist die Gehbelastung zu hoch, außerdem 0,5 minus mehr hatten wir ja nicht erlaubt. Also muss man gucken, dass man aus einer positiven Bewegung heraus möglichst keine Fahrt den Überschlag macht, um eben zu vermindern, dass man sehr lange negativ ist. Mhm. Und ich habe es dann gemacht in großer Höhe. Einfach probiert und es hat funktioniert. Es ließ sich nur nicht immer nachproduzieren, weil da kommt nämlich genau das Problem dazu, dass der Wind aus einer anderen Richtung wehend sofort so einen Einfluss hat auf den Heckrotor vor allen Dingen. Und man zieht in dem Fall ganz besonders den Heckrotor durch die Verwirbelung des Hauptrotors durch. Mhm. Und damit dreht sich der Hubschrauber weg. Und das nächste war, dass dieses Manöver eben so war, dass man einen relativ langen Anlauf brauchte eigentlich, ne? Und man musste also sauber in die Lage reinkommen, um das machen zu können. Und daraus hat sich dann bei mir entwickelt praktisch eine Startfigur, weil ich irgendwann durch Zufall natürlich gemerkt habe, dass weil mein Anfang, mein Ansatz eben ein anderer sein sollte, sodass ich also relativ rasch reinkam, also schneller Steigflug nach oben, schnell die Fahrt weg, aber Höhe dabei gewonnen und dann relativ rasch nach vorne und dass die Maschine rumgeht. Und dann hat sie immer den Heckrotor durch den Hauptrotor gezogen, durch den Wirbel gezogen und die hat sich gedreht dabei. Und damit ist aus einem einfachen Überschlag vorwärts ein Überschlag mit Schraube geworden sozusagen. Beim Kunstspringen oder Turmspringen ist das sogar ein höherer Wert. Und die ist immer automatisch richtig rausgekommen, die Maschine. Das war das Faszinierende dabei. Ne? Das war eine Erfahrung, die man gemacht hat. Man übt das ja zigmal hintereinander, um zu sehen, ist das jetzt ein Zufallsprodukt oder kann man das wirklich verwenden. Und so ist dann diese Figur entstanden.
Ja, sieht spektakulär aus. Ich durfte es in Budapest ein, zweimal live sehen. Ja. War stark. Gerade mit der Kulisse da über der Stadt, das war schon gut.
Das ist eine Traumkulisse. Da wirst du in anderen Städten für festgenommen.
Ja. Nicht nur in Städten.
Ja, ja, genau.
Und ich möchte jetzt noch so auf so einen, der Andreas hat eben von dem Anruf von Red Bull gesprochen. Du hast da ja noch einen anderen ziemlich spektakulären Anruf gekriegt. Vielleicht hat auch diese Figur was damit zu tun. Du bist irgendwann in einen ganz elitären Club aufgenommen worden, in den Club der Living Legends of Aviation.
Ja, genau.
Da muss man sich doch auch kneifen, oder? Damit einem sowas per Lebzeit noch passiert.
Also ich muss ehrlich gestehen, als ich den Anruf gekriegt habe, ob ich, man überlegt, mich zu nominieren dafür, ob ich dann da zustimmen würde und so weiter, habe ich erstmal gesagt, oh, kann ich mal Bedenkzeit haben, weil so richtig wusste ich gar nicht, was das ist, wenn ich ehrlich bin. Ne? Und dann habe ich mal nachgeschaut im Internet, was das ist, und dann habe ich gesagt, du musst einen Nagel im Kopf haben, wenn du da nicht Ja sagst.
Sofort ein Hörer, ja, ja, ja.
Ich habe auch gleich zurückgerufen. Dann, ne? Ja, doch, ich bin bereit dafür. Ne? Ganz klar. Denn das ist, wie du schon sagst, das ist ja eigentlich, ich glaube, eine größere, was Größeres kann man nicht haben als Flieger, ne? Als da oder als jemand, der mit der Luftfahrt zu tun hat, sind ja auch Nichtflieger drin, als da reinzukommen in diesen Verein. Ne?
Ja, ja, das ist auf jeden Fall eine Riesenauszeichnung.
Ja.
Und ich habe noch was anderes gefunden, da muss ich dich jetzt mit Pi sagen. Ich weiß nicht, ob du das gerne hörst oder nicht.
Ja.
Aber
bin gespannt.
Es gibt Frauen, die wollen für ihr Leben gerne in diese Zeitschrift und du warst drin. Du warst 2011 im Playboy.
Playboy, ja, ja, stimmt.
Wie ist das dazu gekommen?
Ich weiß es eigentlich auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Da sind Bilder verwendet worden von einem Fotografen, die hat er mal auf der Aero gemacht in Friedrichshafen. Das war, glaube ich, das erste Mal, wie ich da geflogen wurde. Und da hat er das begleitet mit Bildmaterial. Da sind wir auch rausgeflogen, wo er dann Bilder gemacht hat. Und er hat dieses Bildmaterial wohl auch an den Fokus, meine ich, weitergegeben und auch an den Playboy. Und das habe ich eigentlich erst so richtig mitgekriegt, als es dann schon drin war. Da hat mir Bescheid gesagt, du bist ein Playboy. Ja, habe ich gedacht, ein Playboy.
Bist du denn wenigstens auch mal auf so eine Party eingeladen worden, wenn du schon im Heft warst?
Nee, nix.
Ich
habe jetzt zwar über das Haus von Hugh Hefner schon geflogen in Los Angeles, aber eingeladen hat er mich nicht, nein.
Stark.
Ach, Wahnsinn.
Ja, Wahnsinn, was man alles in so einem fliegerischen Leben erfahren kann. Wie lange bist du jetzt wirklich geflogen? Was haben wir gesagt?
Ja, etwas über 50 Jahre, ja.
Etwas über 50 Jahre.
Und das muss man erstmal schaffen.
Letztes, ja.
Ja, ja. Das muss man vor allen Dingen deshalb erstmal schaffen, weil ich hatte ja vorhin erzählt, wie ich zur Bundeswehr gegangen bin, um da zu fliegen, und dass ich dann zur Grundausbildung nach Zweibrücken kam. In der Grundausbildung in Zweibrücken wurde auch so ein kleiner ärztlicher Test gemacht, und die Augenprüfung haben sie gemacht, indem alle auf den Zaun losgehen mussten. Da war ein Schild, und wer es lesen konnte, hat dann einen zu sich gerufen, hat ihm das ins Ohr geflüstert, und die anderen mussten immer dichter rangehen. Ich war einer der Letzten, der am Zaun war, weil ich nicht gelesen habe. Und das habe ich bei einem Gespräch mit dem Arzt, habe ich gesagt, ich bin total übermüdet, weil die Anreise nach Zweibrücken von Goslar, wo ich damals war, das war die ganze Nacht durch, weil die Bundeswehr hat wohl nur so Kleckerzugkarten da spendiert oder so, um dahin zu kommen. Und ich bin dann aber bei der Erstuntersuchung Flugtauglichkeit abgelöst worden, weil ich kurzsichtig bin. Dauernd Wehrflieger und verwendungsunfähig war ich. Und es wurde mir aber gesagt, gleichzeitig, es gibt da ein Sonderprogramm vom Heer, weil die gerade großen Bedarf haben. Und da fallen sie noch drunter mit ihren Werten. Und dann hing ich erstmal in der Luft. Und dann hat letztlich, wo ich in der Wartestellung war, der dortige S3, das ist für die Ausbildung der zuständige Stabsoffizier, der hat das dann geklärt, weil er gar nicht wusste, was damit zu tun hatte. Und dann habe ich einen zivilen Augenarzt, der dann sehr freundlich gesonnen war. Und dann durfte ich beginnen mit der Fliegerei. Ich war eigentlich schon abgelöst und habe begonnen. Wir waren 7 Leute damals in dem Jahr. Ich war der einzige von den 7, der durchgekommen ist zur Fliegerei. Und als ich dann im fliegerischen Lehrgang war, wurde ich gefragt, unten in Fürstenfeldbruck, ich sehe hier ein Stempel-Sonderprogramm drauf, sagt er, fliegen Sie denn schon? Ja, sage ich, ich fliege schon. Ich hatte 2:30, glaube ich, oder
so. Ja, aber ist egal, du fliegst schon.
Aber ich fliege schon. Und dann hat er gesagt, gut, dann ist es ja alles jetzt normal. Dann dürfen Sie jetzt auch mit der Brille weiterfliegen und alles ist gut. Ne? Und unter dem Aspekt, ich habe immer jedes Jahr oder alle 3 Jahre am Anfang, wenn wir nach Fürst gingen, habe ich mal gedacht, na, hoffentlich überstehst du die ärztliche Untersuchung. Und ich bin dann über 50 Jahre geflogen. Insofern bin ich da glücklich drüber.
Ja, das kann man auch sein. Ich glaube, das Medical ist bei ganz vielen, jetzt gerade auch bei mir, meine Augen werden gerade auch etwas schlechter. Ich gehe auch jedes halbe Jahr hin und denke mir, oh, hoffentlich. Aber man weiß ja trotzdem, das Schlimmste, was mittlerweile passieren kann, ist, dass man halt eine Brille beim Fliegen tragen muss. Ja. So what?
Zum Glück, genau, so muss
ich auch und sagen. Tim, wir hatten ja gerade den Fliegerarzt bei uns, ein paar Podcasts weiter vorher sozusagen. Man darf auch nur mit einem Auge fliegen, wie du weißt. Also von daher, selbst wenn,
ja.
Ich hoffe nicht, dass das der Fall ist.
Ja. Muss nicht sein, aber
ja. Genau, richtig. Ja, ist schon Wahnsinn. Also was da mittlerweile auch geht oder auch nicht geht.
Ja.
Ja, 50 Jahre, da muss ich jetzt mal überlegen. Ich fliege jetzt 26, das sind also noch eine ganze Menge, 24 Jahre, die ich da oben drauf packen muss. Das ist noch eine ganze Ecke, meine Herren. Und bei dir, Rainer, wurde es ja eigentlich, so wie ich das raushöre, eigentlich ab der Mitte erst richtig spannend, oder? Das heißt, ich kann mich auf meine nächsten 24 Jahre richtig toll freuen, ne?
Nein, das wurde wirklich, bei mir war die zweite Hälfte sicherlich die schönere, gar keine Frage. Ne? Weil ich bin ja nach der Bundeswehr noch im Grunde 22 Jahre geflogen. Ja? Das hatte ich so auch nicht erwartet, dass das passiert, aber es ist gewesen. Oder? Die zweite Hälfte war deutlich die bessere.
Wie hat dir deine Zeit beim Fernsehen gefallen, als du für Action Concept unterwegs warst? Wie war das für dich im Vergleich jetzt zu Red Bull, zur Bundeswehr und so weiter? Wie kann man das einordnen? Diese Fliegerei ist auch wieder was ganz anderes.
Was ganz anderes, ja.
Was es so auch nicht mehr gibt im Moment, ja.
Ja, es war sehr spannend, muss ich sagen. Also das war schon, es war für mich eine völlig neue Erfahrung. Weil vorher, ich habe, muss ich dazu sagen, dadurch, dass ich immer sehr viel Kontakt schon zur zivilen Fliegerei auch hatte und auch für Airbus schon geflogen bin, ich habe ja auch Airshow gemacht für Airbus noch während meiner Bundeswehrzeit, war immer die Verbindung schon ein bisschen da, aber trotzdem sind es zwei Welten, ja, zivile Fliegerei und militärische Fliegerei. Und dann bei Action Concept, das war natürlich unglaublich spannend, jetzt in solchen Filmprojekten damit zu fliegen. Ich bin ja nicht den Kamerahubschrauber geflogen, sondern meistens vor der Kamera geflogen. Ich hatte dann gleiche Kleidung an wie hier der Thomas Anzenhöfer zum Beispiel in dem einen Film hier, der Clown, der leider gefloppt ist, aber viel gereift sonst so gut. Ne? Also was da gemacht wurde. Und das brauchte sich hinter dem, was bei James Bond gemacht wurde, wirklich nicht verstecken, die fliegerischen Aufnahmen. Das war spannend. Gar keine Frage. Also da, das waren Sachen, das hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Landung auf einem querfahrenden, also Querlandung auf einem mit rund 40 Stundenkilometer fahrenden LKW zum Beispiel.
Oh, ich will auch.
Ja, ja, und dieses, wir haben bei dem einen Film, wo wir gedreht haben, ich glaube, ich habe drei Kameraleute verschlissen, weil es musste einer hinten drin sitzen und musste bei Loops von innen drehen. Ne? Wir mussten immer, wie die Regisseure so sind, die wollen immer noch eine Aufnahme. Wir sind da, haben da Loops gemacht ohne Ende, ne? Und haben die gewechselt.
Witzig, der Pilot steigt da freudestrahlend aus. Ja, toller Looping und der Kameramann.
Nee. Ja, ich meine, durch die Linse zu gucken, ist er, glaube ich, ja, doch klar. Anders. Ich muss mal ganz ehrlich zugeben, ne, dass das anders ist.
Toll. Ja, auch eine sehr spannende Geschichte.
Ja, auf jeden Fall.
Und das Tolle ist ja, man kann sich unseren Podcast anhören mit dir oder man kann noch viel besser dein Buch kaufen. Dein Buch ist gerade ganz neu rausgekommen. Hubschrauberflug am Limit mit Fliegerlegende Rainer Wilke.
Oh ja. Ja, das ist irgendwie so wieder ein bisschen durch Zufall, sage ich mal so. Ich hab halt immer schon das, was ich erlebt habe, so ein bisschen, weil ich auch für mich persönlich meine, gerade die Geschichte, wie ich zur Fliegerei überhaupt kam, dass ich überhaupt fliegen durfte und dass es immer alles so glücklich gepasst hat, weil das Leben ist ja immer ein Weg mit 1000 Abzweigungen und man muss immer die richtigen Abzweigungen entweder erwischen oder es muss eine gesperrt sein oder wie auch immer. Und das hat gefühlt für mich immer gut gepasst. Ich hatte auch bei der Bundeswehr eigentlich eine tolle Zeit, kann ich wirklich nichts Negatives drüber sagen. Und das habe ich immer alles notiert, das wollte ich alles für die Enkel mal so aufschreiben. Ne? Und mit Bildern hätte es wahrscheinlich dann selber gedruckt. Ja, und dann kam halt diese Verbindung auch zum Motorbuchverlag und die bringen das raus. Ja, schön, finde ich schön.
Wenn sehr unser schön. Podcast rauskommt, ist es gerade erschienen, habe ich geguckt. Am 26. März ist es rausgekommen. Ja. Kurz danach wird unser Podcast erscheinen. Wir nehmen etwas früher jetzt auf. Aber was noch viel besser ist, wenn ich habe jetzt mit dir gesprochen, ich werde das Buch mir holen und dann kann ich nämlich auf die Aero kommen und es mir von dir signieren lassen.
Ja, richtig.
Und das Beste ist, du hast sogar den Vortrag direkt nach mir. Ich muss also gar nicht weit laufen. Ich gehe einfach von der Bühne, du gehst drauf.
Ja,
dann hole ich mir die Unterschrift.
Ja, ja. Ich weiß nur, Donnerstag oder so bin ich da, ja, genau.
Donnerstag und Freitag steht in meinem Programm, wirst du da, ja, genau.
Ja, nee, nur Donnerstag. Jetzt nur Donnerstag.
Mist, dann habe ich gelogen. Dann ist der Vortrag nach mir jetzt frei. Egal, aber Donnerstag bin ich auch da. Du wirst mich nicht los. Ich lasse es mir von dir unterschreiben.
Ja, ja, nee, kein Problem. Ne? Logisch.
Wunderbar.
Toll, Rainer. Also, es ist wirklich ein tolles Hubschrauberleben. Anders kann man das nicht zusammenfassen mit so vielen Eindrücken, Erlebnissen. Das erleben nur sehr, 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 sehr wenige. Ja, und
Weiß nicht, ich kann das nicht so beurteilen. Ich freue mich über das, was ich erleben durfte, bin ich schon froh drüber. Ne? Und ich glaube, es gibt viele, die tolle Dinge erlebt haben beim Fliegen. Ihr habt wahrscheinlich auch tolle Dinge beim Fliegen erlebt.
Aber anders, Rainer, anders.
Ja, ja, gut, anders ist es, ne, immer. Man kann das auch nicht vergleichen, was man macht. Ne? Und ich habe mal ein bisschen einen kleinen Shitstorm erlebt. Ich konnte überhaupt nichts dafür. Da hat irgendein Journalist hat mal geschrieben, der beste Hubschrauberpilot der Welt, was natürlich Blödsinn ist. Weil man kann nicht Äpfel und Birnen vergleichen miteinander. Und da kamen gleich welche, die gesagt haben, oh, Quatsch und sowas alles. Die haben in gewisser Weise ja recht gehabt, ne? Weil das ist einfach blöd von den Journalisten, sowas zu schreiben. Man kann das nicht vergleichen. Rettungsfliegerei, jetzt Biff-Fliegerei, Gebirgsfliegerei, das sind alles eigene Sachen, wo die Leute alle wirklich hart für arbeiten müssen, um das speziell hinzukriegen. Und ich mache nur einen kleinen Teil. Ich mache diesen einen Teil, der halt was anderes ist als jetzt eine Rettungsfliegerei. Ne? Was aber genauso anspruchsvoll ist. Das ist alles anspruchsvoll. Ne?
Das ist richtig. Du hast aber viele kleine, tolle Teile gehabt. Und was ich ganz großartig finde, Rainer, ist, du hast die Bo von Anfang an begleitet. Du hast und das Das ist das Schwierige, das wird keiner mehr hinbekommen, schon gar nicht mit der Bo. Vielleicht mit einem irgendwie mit einem anderen Hubschrauber, aber diese anderen Hubschrauber werden nicht mehr das fliegen können, was eine Bo 105 fliegt. Ja, dafür sind sie einfach nicht mehr ausgelegt. Von daher ist das wirklich ein sehr besonderer Teil, auch wenn man so einen Hubschrauber sein Leben lang begleiten kann, wie er sich weiterentwickelt, wo es hingeht mit ihm dann irgendwann, ja.
Ja, das ist, das stimmt schon, weil es wirklich von Anfang an, wie du schon sagst, und ich weiß nicht, 145 hat, glaube ich, den gleichen Rotorkopf drauf. Ne?
Nicht mehr. Sie hat jetzt seit kurzem einen neuen Rotorkopf, weil die Vibrationen dann doch zu stark wurden. Die wurde dann einfach zu schwer für den Rotorkopf irgendwann. Ja. Die hat jetzt auch mit den Blatttüten wie die 135 nun jetzt einen Rotorkopf. Ja.
Das ist aber richtig, aber ist nicht der Rotormast noch der gleiche?
Nein, alles neu.
Na, auch nicht mehr?
Mast und Rotorkopf, Blätter, alles neu.
Okay. Aber lange Zeit war eben so der gleiche Rotorkopf.
Ja, genau, richtig.
Der Hubschrauber, der viel schwerer ist, drauf war, ist auf unserem Kleinen drauf.
Ja, genau, richtig. Ja.
Das ist das Faszinierende. Und das hatte mir damals der Herr Hartenferner auch immer gesagt. Er sagte, das ist zu der Zeit war noch nicht so Computerberechnung. Man hat das da alles noch ein bisschen anders gemacht. Man hat alles ein bisschen stabiler gebaut, weil man nicht wusste, welche Kräfte gerade bei diesem neuen gelenklosen Rotorsystem auftreten. Da war alles sehr stabil. Und das gibt einem ein gutes Gefühl, dass man eben, er hatte mal gesagt, das Ding ist in der Luft nicht zerstörbar. Das habe ich ihm geglaubt. Ja, ja. Und konnte man alles probieren.
Das und war nur bewiesen.
Und dass man sich wieder rausgewunden hat irgendwie. Ne? Das war's.
Toll. Ja. Super, Rainer. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dein Buch, für deine Geschichte auf jeden Fall. Und wie Tim da schon gesagt hatte, wer Rainer gerne an der Aero treffen möchte, der kann das gerne tun. Besucht ihn auf seinen Vorträgen. Ich weiß gar nicht, wie viel du hast, weil ich bin dieses Jahr leider nicht bei der Aero. Das ärgert mich wahnsinnig, aber es geht nicht anders. Aber sonst kauft euch auch das Buch, dann geht ihr zur Aero, lasst es euch von Rainer signieren. Was sehr Einmaliges. Ganz toll. Vielen Dank, Rainer. Vielen Dank, Tim.
Auch für deine Zeit. Von mir auch ein großes Danke. Was ich noch nicht gesagt habe, kennt ihr die Plattform Xing? Von damals noch, ist auch so eine,
die gibt's Social, immer noch,
ja, eine der ersten Social Media Plattformen für gewerblich oder so. Da habe ich damals, als ich mich angemeldet habe, das war, weiß ich nicht, 2007 oder so, habe ich nämlich reingeschrieben, suche Kontakt zu Rainer Wilke. Den habe ich jetzt geschlossen. viele Jahre später konnte ich dieses To-Do jetzt abschließen. Rainer, vielen Dank, dass du einen kleinen, ganz kleinen Teil deiner Geschichte mit uns geteilt hast. Es war super spannend. Ich freue mich, dich auf der Messe persönlich mal kennenzulernen, mit dir mal ein, zwei Worte zu wechseln. Und einfach einen großen Dank an dich.
Ja, und ich habe mich bei euch zu bedanken und dass ich da hier sein durfte. Und zu dem einen, was du eben sagtest, muss ich noch sagen, ich muss zugeben, dass ich bei Social Media sehr nachlässig bin. Ich gucke manchmal auf Facebook drauf und stelle fest, da haben vor einem Jahr Leute irgendwie angefragt. Ja, tut mir leid. Tut mir wirklich leid.
Du musst es ein Buch schreiben, du hattest keine Zeit.
Ja, alles gut. So war das auch nicht gemeint, Rainer.
Ich ziehe mir das schon an. Alles klar. Einen herzlichen Dank, dass ich bei euch sein durfte.
Sehr gerne. Gut. Dann alle, die uns zuhören, auch vielen Dank an euch. Wir wünschen euch einen tollen Start in den Tag, an diesem Donnerstag, an dem der Podcast erscheint. Passt auf euch auf und vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut da draußen und ihr zwei hier vorne auch vom Mikro. Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Dann tschüss.